ARD. Unter dem Gras darüber. 14.
Als Kind wurde mir wie anderen auch von sogenannten Straßenkindern irgendetwas nachgerufen. Und ich erinnere mich genau, als ich nach Landsberg kam, also 1917, wurde mir niemals Jude oder Judenbengel oder irgend sowas nachgeworfen, sondern die haben auf Landsbergisch oder Berlinerisch haben mir Gumminese nachgerufen. Das heißt, Gumminese, einer, der aufs Gymnasium ging. Und ich habe mich fürchterlich rumgeprügelt als Junge mit anderen. Deshalb. Aber ab 20 wurde mir auch schon mal Judenjunge oder eins vierter Jericho nachgerufen. Das sollte antisemitisch sein und eben zeigen, dass unser Platz nicht mehr Landsberg an der Warte war, sondern eigentlich Jericho. Und erster Klasse war zu gut für uns, also vierter Klasse, ja, Jericho.
Es gab einige, nicht sehr, also bei der großen Gesellschaft, würde ich mal sagen, nicht sehr gut angeschriebene Vorläufer des Nazitums, so um Ludendorff herum, die gab's, die sagten, ach, diese Juden, die verderben uns alles und die Ulsteinpresse, die ist ganz mies und so. Aber das war eine kleine Minderheit, über die man eher lächelte in den 20er Jahren.
Übrigens, Borkum war ganz antisemitisch, da durften keine Juden hinkommen. Die waren alle Norderney, aber Borkum war also für Juden gesperrt. Die hatten das sogenannte Borkum-Lied, gab es das Borkum-Lied. Doch wer dir naht mit glatten Füßen, die Nase krumm, die Haare kraus, der darf nicht deinen Strand genießen, der muss hinaus, der muss hinaus. Das hat es gegeben, ja doch. Aber das hat man nicht mitgemacht. Und der Wandervogel, der war ja auch antisemitisch. Also Onkel Helmut hatte keine Beziehung zu jüdischen Freunden, zu jüdischen Mitschülern. Aber nicht bösartig, um Gottes Willen. Also der hätte den nie einen Schlaf versetzt oder so. Oder den ersten den Stein im Weg, den ging mal aus dem Weg. Ich meine, man kann doch zusammenleben, ohne dass man sich nur herzlich verbunden fühlt. Aber deshalb muss man doch nicht böse oder diesen Menschen Böses wünschen oder Böses antun, um Gottes Willen.
Also ich bin ja 1933 Richter geworden am Amtsgericht Wedding, also in einem Berliner Proletarierviertel. Ja, war das jüngste Gericht, weil ich der dienstjüngste Richter da war. Da fing das an, dass plötzlich Leute auftauchten, die sagten, ja, dieses jüdische Geschäft, das gehört eigentlich mir, denn der Jude hat das mir vor ein paar Jahren durch üble Machenschaften abgejagt und ich will das Geschäft wieder haben, ich muss da wieder eingesetzt werden und nannte dann da auch Zeugen für und so weiter. Und in vielen Fällen wurden dann tatsächlich auch dem entsprochen, die richten das Geschäft wieder oder sowas. Und eines Tages kriegte ich so ein Ding zu sprechen. Und zwar dadurch, meistens ging das so vor, dass die eine einstweilige Verfügung beantragten und dann erging die einstweilige Verfügung. Und so war auch hier eine einstweilige Verfügung gegangen, dass der jüdische Mitbürger das Geschäft an diesen Antragsteller herausgeben sollte. Und der hatte aber den Mut, immerhin mündliche Verhandlungen zu verlangen. Die Verfügung war ohne mündliche Verhandlung gegangen. Und ich sah mir die Akte an und sagte, das ist ja aufgebrochener Schwindel, alles Blödsinn, was der da erzählt, kommt ja nicht in Frage. Der wurde also Termin anberaumt und der erschien dann da und brachte einen Zeugen mit und der kam in SA-Uniform. Und ich war wahnsinnig wütend, ich war ja an sich naiv, muss ich sagen, war wahnsinnig wütend, weil ich dachte, der Kerl denkt, wenn er hier in SA-Uniform kommt, kannst du ja dem Juden nicht recht geben. Der will dich beeinflussen durch seine Uniform. Und ich sagte zu ihm, wie kommen Sie dazu, hier in dieser Parteiuniform vor Gericht zu erscheinen? Sie haben, damals stand es in den Ladungen immer noch drin, Sie haben vor Gericht mit einer der Würde des Gerichts angemessenen Bekleidung zu erscheinen. Eine Parteiuniform ist der Würde des Gerichts nicht angemessen. Wenn Sie nochmal in der Uniform hier erscheinen, werde ich Sie in eine Ordnungsstrafe nehmen. Nun ist in so einem Fall, der Saal war voll, da sind noch andere Leute drin, nicht? Ja, stand eine gewisse Unruhe im Saal, aber mir ist das eigentlich gar nicht aufgefallen. Ich finde mich vollkommen im Recht. Dann habe ich die Klage, die ernsthafte Verfügung aufgehoben und den Antrag abgewiesen, weil es war tatsächlich so ein, ohne weiter zu merken, das war aus der Luft gegriffen. Und nach der Verhandlung sagte der Justizsekretär, das war ein älterer Mann, das wird Ihnen wohl nicht gut bekommen. Wie können Sie denn sowas sagen, dass die SA-Uniform der Würde des Gerichts nicht angemessen ist? Das wird Ihnen schlecht bekommen. Und ich dachte, verstehe ich überhaupt nicht. Naja, und zu Hause sagte mein Vater auch, also mein lieber Jochen, also das war wohl nicht ganz das Richtige. Na, ich bin dann übrigens ausgeschieden. Ich bin danach aus dem Justizdienst ausgeschieden, weil tatsächlich es sonst vielleicht schief gegangen wäre. Nun war ja die einzelne Verfügung von einem älteren Richter ergangen. Und das ist immer etwas peinlich, wenn Sie als Junger eine Entscheidung von einem älteren Richter irgendwie aufheben oder kritisieren oder sowas. Ja. Ich ging also zu dem hin und sagte, Herr Kollege, ich habe Ihre einzelne Verfügung aufgehoben. Ich fand, die war eigentlich doch nicht begründet. Darauf sagte der zu mir, ach, wissen Sie, ich hatte ja auch ganz große Bedenken gegen die Sache. Aber wissen Sie, heutzutage gegen einen Juden, da muss man doch wohl nachgeben. Und ich finde, das ist, war typisch. Der Mann war kein Nationalsozialist. Aber die allgemeine Stimmung war so. Und er meinte eben, naja, der Gegner war ein Jude. Na, da kann ich doch dem nicht recht geben.
Am 1. Januar 1933 kriegte ich eine Lehrstelle bei Moritz Meyer in Duisburg. Das war ein Kaufhaus. Moritz Meyer, ein Jude. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Das war ein patenter Mann, das war ziemlich beleibt. Aber es ging mir da gut. Moritz Meyer hat gesehen, dass ich ja nichts auf der Stulle hatte. Ich hatte immer nur trockene Schnitten. Da war immer Rübenkraut drauf. Und die fielen manchmal aus der Hand und dann haben die gesehen, Gottes Willen, der Mann hat ja bloß 6, 7, 8 Schnitten. So viel Brot hatte man schon noch mit Rübenkraut. Das war alles. Naja, und so hatte ich das Glück, dass er sich sagte, die Arbeitskraft muss man erhalten, die ist ja wertvoll. Und da haben sie mir den Vorschlag gemacht, ich gehe ins gegenüberliegende Restaurant, kriege ich kostenloses Mittagessen. Na gut, also bei Moritz Meyer hatte ich es nicht schlecht. Und noch eine Sache muss ich erwähnen, die kann ich das ganze Leben nicht vergessen, weil es so eine Solidarität war von einer Frau, das war die Verkäuferin. Schade, dass ich den Namen nicht mehr weiß, ich würde dir heute noch einen Dankenbrief geben. Jeden Morgen, wenn Frühstückspause war, hatte die von zu Hause 2 Semmeln, ganz knusprig, mit Kalbsleberwurst auf die Fensterbank in der Kantine gelegt. Und als ich runterkam, lagen die immer da, immer ohne ein Wort zu reden. Also so eine Solidarität habe ich mein ganzes Leben nicht wieder erlebt. Der Frau möchte ich ein Denkmal stellen. Der kam da weinen mitunter, weil es doch Menschen gab, die einem da geholfen haben. Ja, und das Schlimme ist ja, dass man den Juden dann verfolgt hat. Das kommt ja noch dazu. Das erleben musste, dass dann später die Juden doch verfolgt wurden. Das fing damit an, da die Nazis ja inzwischen die Macht hatten, dass sie aufriefen, nicht in den jüdischen, die Bevölkerung soll nicht in den jüdischen Geschäften kaufen. Das war der Aufruf. Na, viele haben das auch befolgt.
Das Erste, kauft nicht beim Juden. Das ist schon 33 gewesen. Das weiß ich ganz genau, das erinnere ich. Bis dahin war uns das überhaupt nicht bewusst, Jude oder Nicht-Jude. Man kaufte, wo man kaufte. Und 33 hat meine Mutter strahlend erzählt, dass ein Altkleiderhändler, ein Jude, ausgereist ist. Sie kam nach Hause und sagte, stell dir vor, Jachtel, ich weiß nicht mehr den Namen, der hätte sie ganz jährt in eine große Vajon mit alte Kleider gesteckt und er ist weg.
Manchmal war es wahrscheinlich nur der Neid, der auch manche dazu bewogen hat, die zu bekämpfen.
Am 1. Februar 1933 bin ich als junger Mann von Landsberg nach Berlin zum Saatenmarkt gefahren, bin dann im Lederer Speisewagen gegangen und dort einen Bekannten getroffen, auch einen jüdischen, ungefähr Ende 30er Mann, der hat das mitbekommen, die Einsetzung von Hitler als Reichskanzler mit dem Fackelzug und allem dem, was damals ja ganz neu war, in der Wilhelmstraße. Also der hat das gesehen und hat mir gesagt, es hat jetzt eine andere Zeit angefangen. Und ich habe gesagt, ach, andere Zeit. Also meiner Ansicht nach war das so, dass die Nazis doch jetzt endlich am absteigenden Ast sind. Und das war die vierte Regierung in ganz kurzer Zeit, ja. Und ich dachte, na schön, der auch mal. Und das dauert vielleicht 2 Monate, dann kommt doch wieder was anderes.
Als Hitler an die Macht kam und ich wieder in die Schule kam, da sah ich auf der Strafbank Ruth sitzen, meine beste Freundin. Ruth Meier. Und sie weinte schrecklich. Und ich wollte sie gerade fragen, was mit ihr sei. Da kam meine Klassenlehrerin rein und sagte, Helger, setz dich. Warum stehst du hier rum? Ich wollte nur Ruth fragen, warum sie auf der Strafbank sitzt. Ruth hat zwischen deutschen Volksgenossen nichts mehr zu suchen. Sie ist eine Jüdin. Da habe ich zum ersten Mal erfahren, dass Ruth Jüdin ist. Die haben in ihrer Familie verkehrt und so, aber die haben immer Tannenbäume gehabt, die haben zu Ostern für ihre Angestellten Ostern gefeiert, ja. Und für mich war das absolut unwichtig, ob jemand katholisch, evangelisch oder jüdisch war. Und ich habe mich neben sie gesetzt. Tja, dann tobte erst das Fräulein Jäger. Ich soll auf meinen Platz gehen. Da musste ich zum Direktor. Und da habe ich mich auch nicht von abbringen lassen. Und dann hat mir mein Vater angerufen, als ich aus der Schule kam. Musste ich in sein Zimmer. Und dann sagte zu mir, hör mal, pass mal auf. Die werden die Juden verfolgen. Die werden die Leute verfolgen, die nicht in die Partei gehen. Die nicht ihrer Meinung sind. Und du wirst einen enorm schweren Stand in der Schule haben. Sie werden dich da nicht mehr mögen, weil du bei deiner Freundin bleibst und dich zu einer Jüdin bekennst. Vater hat mir erst mal klar machen müssen, was eine Jüdin ist. Ich wusste zwar, Juden gibt's im Alten Testament, ja, aber die haben so normal unter uns gelebt, dass das nichts Besonderes war.
Ich war im politischen Seminar der Zentrumspartei, also ich war politisch interessiert. Deren Leiter war Dr. Reuter, den Vornamen weiß ich nicht mehr. Der war auch Direktor der städtischen Volksbüchereien und unterrichtete in der Bibliotheksschule, Bibliotheksverwaltung, Bibliotheksgeschichte. Und im März 1933 kam er in SA-Reiteruniform in den Unterricht. Und ich höre ihn noch sagen, man muss immer einen Zipfel des Mantels der Macht in der Hand halten. Er war sicher ein guter Bibliotheksdirektor. Und er hat sicher die Bibliotheken Kölns besser durch den Nationalsozialismus gebracht, als wenn er als Zentrumsangehöriger sich hätte entlassen lassen. Aber war es nötig, sich derartig zu produzieren, in Uniform in Unterricht kommen? Und nach dem Krieg sollte ich ihm Persilschein ausstellen, weil ich ja unter Gestapo-Kontrolle geraten war. Und das habe ich nicht getan.
Es wurden ja auch die ganzen Werke der Juden verbrannt. Freud, Adler oder wie sie sonst alle heißen, waren ja alles Juden.
Naja, die Bücherverbrennung, ich meine, ich habe mich da ferngehalten von so etwas. Ich musste da immerhin schon sehr vorsichtig sein. Aber ich weiß, wie sie eben jüdische Verlage und Büchereien und so weiter eben ausgeräumt haben und wie die Läden nachher ausgesehen haben und was alles hingeholt haben. Ne? Das war ja ein Irrsinn für sich wieder. Das hat ja mit den Büchern an sich beinahe gar nichts zu tun. Die wussten ja gar nicht, was da drin ist und so weiter. Ich habe Lenin-Bände, die haben sie nie angerührt gehabt, die haben da gestanden. Und an den Dingen, die haben sie da mitgelassen, die überhaupt nicht politisch waren. Bei mir ist es dreimal, war ja dreimal Haussuchung, vor meiner Verhaftung. Nachher war ich noch bei meinen Eltern ein paar Mal. Praktisch waren wir schon Mitte 32 im Widerstand, im Aufbau. Das heißt, in den Vorbereitungen. Wir haben alles abgeschafft, was auf unsere Organisation hinweisen konnte. Es musste alles weg, was da war. Und wir haben uns dann also nachher vorbereitet, auch auf Verhaftungen, auf Gerichtsverhandlungen. Wir haben Geheimschriften ausgearbeitet und reine Techniken also auch geprüft und gemacht. Wie kann man Flugblätter herstellen und was braucht man dazu? Wie kann man Stinkbomben herstellen? Wie kann man also Sachen stören? Alles sowas haben wir uns vorbereitet. Wir hatten ja vor 33 eine Tageszeitung gehabt von der Organisation, der Funke. Und in dieser Tageszeitung haben wir immer nur auf eine Einheitsfront hingewiesen, dass die nötig ist und auch hingewiesen, dass die nicht mehr zu verhindern ist. Das hat sich im Laufe der Jahre gezeigt, immer stärker werdende der Rechten und auf der anderen Seite der Zerfall der Arbeiterbewegung. Der Zerfall durch die Zersplitterung, aber auch ein innerer Zerfall. Es war eine große Zahl Anhänger da, aber es war keine Führung da, die diese Anhänger wirklich führen konnte. Ein Beispiel, drei, vier Tage vor dem Umsturz war auf dem oberen Platz hier eine Veranstaltung gegen die Nazis mit über 100.000 Leuten. Und da hat sich der Redner hingestellt und hat gesagt, was sind wir für eine Masse? Ja, was sind wir für eine Macht? Lasst die mal kommen. Wir zertrümmern. Ja, drei Tage später hat man denselben Mann aus dem Gewerkschaftshaus rausgeprügelt.
Ich muss noch etwas über meinen 10 Jahre älteren Bruder sagen, mit dem ich die Kammer geteilt habe. Er hat wahrscheinlich als einer der wenigen jungen Leute damals das Buch Adolf Hitler, Mein Kampf, ganz genau gelesen. Er hat, als ich 10 Jahre alt war, war er 20, die Bücher der Nazis, Gottfried Federn, Die Nacht der langen Messer und viele andere an die Bücher, die ich mich nicht mehr erinnere, alle gelesen und mir vorausgesagt, was passiert, wenn die Nazis 1933 an die Macht kommen. Ich habe ihm aber nicht geglaubt. Nur nach 33 habe ich erlebt, dass mein Bruder völlig recht hatte. Die Nacht der langen Messer kam, die KZ kamen, die Unterdrückung kam. Es ist also alles so eingetreten, wie derjenige, der damals die Bücher gelesen hat, voraussehen konnte. Aber kaum einer hat damals ja die Dinge gelesen.
Ich war 12 Jahre alt, da hatte ich mir vom Taschengeld 12 Mark zusammengespart. Das kostete das Buch Mein Kampf. Und dann bin ich nach Gera gefahren, in die Parteifiliale. Da standen 2 Verkäuferinnen hinterm Ladentisch und habe meine 12 Mark hingelegt und nach dem Buch gefragt. Und die haben sich weiter unterhalten, haben mir nebenbei das Buch zugeschoben, was für mich doch nun so eine Bibel war. Und ich war so enttäuscht, dass da keine Zeremonie bei war. Und ich habe es nie gelesen. Hätte ich es gelesen, wäre ich ja heller gewesen. Gell?
Mein Kampf haben wir alle gelesen. und haben, wie die Amerikaner kamen, alle den Mein Kampf vernichtet, weil wir dann Angst hatten. Und wir haben nur empfunden, dass Hitler aus Deutschland was Großes machen wollte.
Die Leute waren Mitläufer. Sie sahen ihren Vorteil. Doch 1933, da war kurz zuvor dieser Nachbar, der immer NSDAP schon wählte, bei uns und hat mit meinem Vater nochmal geredet und hat gesagt, ja, nächstes Mal, da wählst aber bestimmt auch die NSDAP, das ist die Partei der Zukunft. Lass doch die alte Bayerische Volkspartei sausen und nimm auch die NSDAP. Und mein Vater hat's abgelehnt. Und kurze Zeit drauf kam der Wahltag. Es war doch im Januar, war schon eine Abstimmung und dann im März nochmal. Und da war meine Familie schon geschockt, weil die bis zuletzt an ihrer Bayerischen Volkspartei festgehalten haben. Andererseits, mein Vater hatte doch das kleine Bekleidungsgeschäft und sehr, sehr wenig Aufträge. Und was war einer seiner ersten Gänge? Zur Reichszeugmeisterei, um Aufträge zu kriegen für SA-Uniformen. Da war es dann aus mit der Weltanschauung.
Mein Vater war Sozialist in der Jugend. Und wie er dann bemerkt hat, dass die sozialistischen Sprecher nach Steinach gekommen sind, erster Klasse im Zug gefahren sind mit schönen, eleganten Anzügen und sich im Hotel, nachdem das ja meinen Onkel gehört hat, wusste er Bescheid, umgezogen haben in ein Arbeiterkluft und dann ein rotes Tücherl umgebunden und so die Leute, ich bin einer von euch, hat er gesagt, das stimmt ja gar nicht. Das ist ja gar nicht wahr, der ist ja kein Sozialist. Die betrügen uns ja auch. Und dann hat er sich zum Nationalsozialismus hingewendet. Hat er gesagt, das, was der Hitler sagt, könnte, ist sozial, könnte gut sein. Das könnte vielleicht diese Korruption, die bei den Sozialdemokraten Hand gegriffen hat, ablösen. Von einem Krieg oder von irgendwas, keine Idee, es geht an jeden gut, jeder kriegt Arbeit, es wird der Arbeitsdienst eingeführt, die Mütter, denen wird geholfen, die kriegen Windeln und kriegen Lebensmittel. Und die hatten nicht einmal Geld, wenn sie eine Zahnlücke gehabt haben, sich da eine Prothese hineinzumachen. Und das ist ein Gebiet, wo ich zu Hause bin, wo sehr salzreich ist. Verlieren die Leute sehr früh die Zähne. Die Frauen, die Jungen haben alle keine Zähne gehabt, aber keinen Ersatz. Die haben ja nur solche Augen gemacht, wie sie es dann gekriegt haben. Das war alles sehr verführerisch.
Ich kann mich bei Beginn der Hitlerzeit erinnern, dass uns erklärt wurde, wie Hitler den Aufstieg schaffen will. Und es wurde erklärt, wenn ein Mensch Arbeit hat, dann hat er Geld. Dann kann er mehr kaufen. Wenn er mehr kaufen kann, kann die Industrie auch mehr produzieren und dann stellt sie mehr Leute ein und so ist das ein Kreislauf. Und man fing damals mit dem Arbeitsdienst an. Man hat zum Beispiel hier in Hessen eben die Sümpfe bei Lambertheim trockengelegt, hat dort Spargelfelder und Gemüsefelder angepflanzt. Die Leute im Arbeitsdienst haben wenig Geld gekriegt, aber Arbeit gekriegt. Und mit dieser Arbeit hat man diesen Prozess, der sich langsam aufschaukelt, in Gang gebracht. Und so hat man uns das damals erklärt.
1933 im Herbst war ich zu den Sommerferien in Berlin bei den Großeltern. Da war der Dr. Nachmann und das war der Hausarzt von meinen Großeltern. Und ich hatte irgendwas aufgeschraubtes Knie oder so und wir sind dorthin. Und da sagt er zu meiner Großmutter, wissen Sie, Frau Wolf, Sie müssen sich einen anderen Hausarzt suchen. Die Großmutter, wieso? Wir sind sehr zufrieden mit Ihnen. Naja, aber das geht nicht mehr. Ich muss meine Praxis aufgeben. Ich kriege keine Genehmigung mehr. Ich bin doch Jude und Juden müssen raus. Der ist schon 1933 rausgemusst. Einige Rechtsanwälte auch in Berlin.
Zu dem Bekanntenkreis meiner Eltern gehörten noch drei jüdische Familien. Die einen sind schon im Februar 1933, die hatten allerdings in den USA auch Niederlassungen von ihrer Firma, die sind schon im Februar 1933 weggegangen. Der Mann sagte, Kirchheim ist er, der sagte, Hitler bedeutet Krieg, ich gehe nach drüben. Und mein Vater sagte, oh Mensch, also der hier Freitag im Zweiten Weltkrieg, dieser österreichische Maler, der, was soll denn der werden, der wird doch nie was. Das war uns so vielfach in den bürgerlichen Kreisen die Auffassung, dieser Anstreicher da aus Österreich, der kann ja doch, der übersteht die vier Jahre doch ja nicht, die Ministerpräsident sein will. Und der andere, George Danz, der ist mit seiner Familie 34 oder Anfang 35, jedenfalls gegangen, kurz bevor die Klappe fiel, als dann das Luxing, dass die ihr ganzes Vermögen abgeben mussten. Und einer ist da geblieben. Das war ein Ingenieur, der war bei AEG und der war im Ersten Weltkrieg Soldat gewesen, hatte das Verwundetenabzeichen. Und der sagte, Hitler hat gesagt, wer für das Vaterland geblutet wird, ist für ihn kein Jude und war überzeugt, mir kann das passieren. Der war einer deutschen Frau verheiratet, also einer Christin verheiratet. Und der ist dann, hat dann lange Zeit, noch bis 44, glaube ich, 43 oder 40, hat ja noch gelebt und haben wir ihn unterstützt und so. Das war für die wahnsinnig schwierig. Der hat ja keine Karten gekriegt und nichts. Man musste denen ja irgendwie was zuschanzen, damit die überhaupt leben konnten. Nicht? Und dann ist er doch abgeholt worden, naja. Der sagte, bevor der an die Macht kam, also weißt du, Fritz war hieß mein Vater, weißt du, Fritz, dieser Hitler, ich glaube, der ist gar nicht schlecht. Schade, dass er so antisemitisch ist, sonst würde ich in seine Partei eintreten wollen. Mein Vater sagt, bist du verrückt geworden? Nein, sagte der, ich glaube, der ist gut.
Als Hitler an der Macht kam, da änderte sich einiges an der Atmosphäre, am generellen Klima, so dass ich es auch empfunden habe als Kind. Da hingen über Nacht überall an den Vorderhäusern lange Hakenkreuzfahnen. Auch da, wo nie Fahnen hingen. Denn im Prinzip waren da viele Kommunisten und Sozialdemokraten. Da hatten Kommunisten ihr Wahllokal. Dort versammelten sie sich und marschierten zur Demonstration. Das haben wir Kinder ja mitgekriegt. Dann flohen die Kommunisten raus und dort setzten sich Stahlhelmer fest. Diese Kaiserdeutschen da noch in Wehrmachtuniform ähnlicher Kleidung. Und dann flohen die raus und dann setzte sich SA rein in dieses Lokal. Auf uns Kinder wirkte sich das so aus, dass wir das natürlich, auch ich, da auf der Straße beobachtet haben, da los war. Wenn die Kommunisten marschierten, dann hieß es Rotfront. Und wenn die dann kamen, haben auch wir Kinder Rotfront gegrüßt, die Faust erhoben, nachgeäfft. Als dann die Stahlhelmer die Kommunisten dort rausgejagt haben, haben die Stahlhelmer mit Heil Deutschland gegrüßt, mit militärischem Gruß, Finger an der Mütze. Natürlich haben wir auch mit. Und als dann der SA kam, die am braunen Hemden und mit gestreckten Armen Herr Hitler sagten, haben wir Hitler gesagt. Wir mussten bloß aufpassen, dass wir den Gruß nicht verwechseln. Ne? Und dann setzte irgendwie eine eigenartige Atmosphäre ein. Die Leute, die sich sonst so frei unterhalten haben, da spielte keine Rolle, ob wirklich einer Kommunist war oder einer vielleicht doch bei der SA schon war oder kirchlich. Die haben sich friedlich und frei unterhalten, diskutiert, vielleicht mal ein bisschen angeregt. Man hört es manchmal aus der Kneipe, wenn man vorbeiging. Aber mit einmal waren die Leute nicht mehr offen. Ne?